Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ja, für mich eine hochinteressante Woche diese Woche, weil in Österreich ein Gerichtsprozess begonnen hat. Das mal kurz vorab gegen eine Unternehmensgruppe, die hieß mal EXW Wallet. Also die haben im Jahr 2019 sind die an den Start gegangen, haben so eine Wallet herausgegeben, so eine Art Ertragswallet, wo sie eine Art Staking versprochen haben, also regelmäßige Einnahmen. Diese Einnahmen sollen aufgrund der unterschiedlichsten Investitionen in Immobilien, in Kryptowährungen, in Kunst, in was Gott was alles erzielt werden. Und da sollen pro Tag bis zu 0,3% ausgeschüttet werden. Also wenn man das linear hochrechnet, wären das über 100% im Jahr. Wenn man es mit Zinseszinseffekt hochrechnet, dann sind es eben Renditeversprechen von über 200%, von weit über 200% im Jahr. Ich habe damals dann im Oktober 2019 ein Interview gegeben bei der Börse Stuttgart und habe gesagt, das sind einfach Scammer. Das ist einfach ein Scam. Also sowas zu machen, das ist für mich einfach ein Scam, also ein Betrug. Und da bin ich dann verklagt worden. Es sind auch einstweilige Verfügungen gegen mich erwirkt worden. Weil Betrug muss man halt auch beweisen. Und zum damaligen Zeitpunkt war das natürlich mathematisch für jeden, der halbwegs bei Verstand ist, logisch, dass das nicht funktionieren kann. Aber man muss solche Aussagen eben auch beweisen. Ich habe mich dann in einen langen, jahrelangen juristischen Kampf mit diesen Anwälten von dieser EXW Global AG und von dieser EXW Gruppe begeben. In späterer Folge sind zahlreiche einstweilige Verfügungen gegen mich eben aufgehoben worden, beziehungsweise nicht wirksam geworden. Im Januar 2023 oder im Februar 2023 ist diese EXW Global AG jetzt aus dem Handelsregister im Fürstentum Liechtenstein gelöscht worden. Mangels Vermögensmasse ist sogar das Insolvenzverfahren abgelehnt worden. Mittlerweile sitzen drei Beteiligte in Untersuchungshaft, zwei in Untersuchungshaft, einer in Auslieferungshaft in Brasilien. Der wird jetzt gerade überstellt, auch nach Österreich, um da auch dann vor Gericht zu stellen. Zwei weitere sind noch auf der Flucht und dieser Prozess, der wird jetzt auch über Monate gehen. Ich muss auch dazu sagen, natürlich gilt bis zu einer endgültigen rechtskräftigen Verurteilung dieser Delinquenten natürlich die Unschuldsvermutung, aber ich muss auch sagen, ich würde einen Besen fressen bei der Anklageschrift, bei den drückenden Beweisen, wenn da für die Hauptangeklagten was an Freisprüche oder ähnliches herauskommen würden. Also ich bin mir da relativ sicher, dass hier diese mutmaßlichen Täter auch ihre gerechten Strafen bekommen werden und vertraue dann natürlich auch voll den Gerichten, will auch gar keine Vorverurteilung machen. Also ich bin gespannt auf den weiteren Prozessverlauf, bin natürlich auch Zeuge der Anklage, werde dann auch meine Aussagen hier tätigen, weil auch meine ganzen Belege, die hier an die Staatsanwaltschaften, die Finanzmarktaufsichtsbehörden, die BaFin und so weiter alles schon auch übergeben habe, auch nochmals vortragen und finde es eben gut, dass diesen derart dubiosen Anbietern auch Einhalt geboten werden kann und vor allem, dass hier sich der Rechtsstaat auch in seiner Wirkung jetzt zeigt, in der Form, wie ich es bislang eben noch nicht erlebt habe. Es liegt natürlich auch daran, dass jetzt hier eben mutmaßliche Täter auch mal festgenommen werden konnten, vor Gericht stellen werden konnten. Ob dann die geschädigten Anleger, das sind rund 40.000 und die Schadenssummen, 14 Millionen Euro sind im Gerichtsprozess eben angemeldet worden von Betrogenen, aber auch die Staatsanwaltschaft schätzt, dass das durchaus auch 80 bis 100 Millionen Euro an Schaden sein kann. Also das ist dann auch sehr, sehr interessant, mal abzuwarten, was hier passiert. Ich werde da in Zukunft dann mal auch ein eigenes Update machen. Ich werde da eigene Berichte auch dazu machen. Ich schreibe derzeit auch ein Buch, das heißt Kapitalschutz First. Da werde ich diesen Fall natürlich auch groß mit einfließen lassen, weil er eben hochinteressant ist. Und das ist jetzt der zweite große Fall, in dem ich eben so stark involviert bin. Der erste große Fall war damals BitClub Network. Damals bin ich ja sogar zu Aktenzeichen XY eingeladen worden ins ZDF, konnte da meine Aussagen tätigen. Ich bin mal gespannt, was bei diesem EXW-Fall dann in der Zukunft noch alles herauskommt. Ja, das mal kurz vorab. Mein heutiges Thema ist aber eben auch etwas, was neu ist. Und deswegen sind da draußen auch sehr viele dubiose Anbieter am Markt, die auch immer behaupten, sie machen derartige Dinge, nämlich Staking-Services oder sie bieten Staking an. Und wenn dann Investoren das umsetzen möchten, stellt sich in späterer Folge eben heraus, dem war doch gar nicht so. Das war eben ein vollkommen unseriöser Anbieter. Also ich möchte mal heute kurz damit anfangen mit aktuellen Zahlen oder mit einem aktuellen Blog, den ich derzeit gelesen habe oder den ich vor kurzem gelesen habe unter dem Namen Digitale Geschäftsmodelle für eine wettbewerbsfähige Zukunft, die Transformation des Bankings. Dieser Blog stammt vom 29. September 2023, also brandaktuell, und der stammt von Dr. Oliver Wienz. Falls Sie jetzt Dr. Oliver Wienz nicht kennen, der sitzt im Vorstand von der Gruppe der Börse Stuttgart und ist Managing Director bei der Börse Stuttgart Digital und verantwortet hier auch die Bereiche Finance, Operations, Risikosteuerung und Regulierung. Darüber hinaus ist er auch Geschäftsführer der Blocknox GmbH. Das ist auch eine Tochtergesellschaft der Gruppe von der Börse Stuttgart, die eben die Kryptowährungen für die Kunden der Börse Stuttgart, für Bison und für BSDEX, die haben ja zwei Kryptobörsen, eben treuhänderisch verwaltet. Also ganz interessanter Mann, und ich finde das eben auch sehr interessant, diese Entwicklungen eben in Deutschland zu beobachten, die eben auch sehr positiv sind. Und er bezieht sich eben auch auf aktuelle Studien, die eben zeigen, dass bereits 10% der Deutschen Kryptowährungen besitzen und weitere 30-40%, also das 3-4-fache Potenzial, das wir heute schon haben, am Kauf von Kryptowährungen interessiert sind. Und wenn hier mal ein neuer Boom einsetzt, also Kryptowährungen wieder mehr in den Fokus rücken nach diesem tiefen Kryptowinter, in dem wir uns ja nach wie vor befinden und der längste Kryptowinter in der Geschichte der Kryptowährungen bzw. des Bitcoins sind, dann werden diese 30-40%, die eben neu dazukommen können, die interessiert sind, eben auch ein großes Potenzial heben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den institutionellen Bereich. Also weltweit planen 7 von 10 Unternehmen, also 70%, Kryptowährungen in den nächsten 2 Jahren in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Und besonders die Tokenisierung hat eben das Potenzial, mittelfristige gesamte Wertschöpfungskette auch im Wertpapierbereich zu revolutionieren. Darauf bin ich ja in zahlreichen Podcasts auch schon eingegangen, dass eben Vermögenswerte in Zukunft tokenisiert werden, auch Wertpapiere wie Anleihen oder wie Aktien über die Blockchain abgebildet werden und dann eben Blockchain-Börsen entstehen als klassische, anstatt klassische Wertpapierbörsen. Und da bereiten sich eben renommierte Anbieter wie die Börse Stuttgart heute schon drauf vor, haben dort eben entsprechend ihre Geschäftsmodelle schon adaptiert oder neue Schienen gelegt, um eben diesen Zukunftszug nicht zu verpassen. Und genauso machen das natürlich andere auch. Die Deutsche Börse beispielsweise, die hier mehrere Blockchain-Kooperationen bereits eingegangen ist, oder auch die Deutsche Bank, die mittlerweile eine Krypto-Verwahr-Lizenz beantragt hat. Und das sind natürlich auch sehr, sehr interessante Entwicklungen, die es zu beachten gilt, wenn man jetzt derzeit wieder auf die Kurse schaut oder wenn man resigniert und sagt, ja, macht es überhaupt noch Sinn, in Kryptowährungen zu investieren? Das ist natürlich wichtig, dass man hier das große Ganze, also den Blick auf das große Ganze, nicht verliert. Und das ist ja auch gerade meine Intention, Ihnen das Ganze immer rüberzubringen. Es gibt hier in diesem Blog vom Dr. Wienz auch noch einen zweiten Absatz, den ich sehr interessant finde, der besagt eben, dass das Interesse von Privatanlegern steigt und Unternehmer investieren vermehrt in diesen Bereich. Stützt sich auf das, was ich ja gerade gesagt habe. Und laut einer Studie werden institutionelle Investoren voraussichtlich Privatanleger als Hauptinhaber digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen in diesem Jahr ablösen. Also, das ist nämlich auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. In vielen Bereichen ist es ja immer so, große institutionelle Investoren gehen in Märkte rein und wenn dann die Privatanleger kommen, dann ist dieser Zug häufig schon abgefahren, der Trend wieder vorbei, die großen institutionellen Investoren gehen mit großen Gewinnen heraus, die Privatanleger gehen rein und dann kommt es zu einer Konsolidierung oder vielleicht auch zu einer großen Korrektur und die Privatanleger machen dann Verluste. Bei Kryptowährungen ist es ja nachweislich so, dass vor ein paar Jahren noch gar kein großer institutioneller Investor im eigentlichen klassischen Sinne investiert war, sondern dass diese Kryptowelt, dieser Bitcoin, der ist gewachsen von den Bitcoin-Freaks und Bitcoin-Nerds aus dem Jahr 2009, die sich da gegenseitig ein paar Bitcoin hergeschickt haben oder nicht ein paar, sondern ein paar Tausend hin und her geschickt haben. Die erste Bitcoin-Transaktion in der realen Welt sind ja diese legendären zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin. Und so ist es gewachsen, hauptsächlich im Privatanlegerbereich. Dann gab es diese große Milchmädchen-Hosse des Jahres 2017. Da haben sich dann auch viele Privatanleger eine blutige Nase geholt. Und jetzt in den letzten Jahren, oder ich würde fast sagen auch in den letzten Monaten, jetzt kommen eben die Institutionellen verstärkt dazu. Und deswegen ist es interessant, ich möchte es nochmal wiederholen, dass jetzt eben gesagt wird, auf Basis dieser Studie, dass die institutionellen Vermögensinhaber in diesem Jahr, also 2023, bereits die Privatanleger überholen werden, ablösen werden als die größten Halter von Kryptowährungen. Also über 70% der professionellen Anleger glauben nämlich, dass Institutionen innerhalb von 7 Jahren etwa 60% der digitalen Vermögenswerte in ihrem Besitz haben werden. Im Gegensatz zur aktuellen Situation, in der nur etwa 3% von der Kryptowährungen, der digitalen Vermögenswerte von Institutionellen besessen werden, während derzeit geschätzt Privatanleger rund 97% halten. Also 97% der investierten Werte in Kryptowährungen werden von Privatanlegern derzeit noch gehalten. Und jetzt kommen in diese Märkte eben die institutionellen Investoren hinein. Und das wird eben großes Potenzial und eben auch große Möglichkeiten bieten. Und in diesem Segment wird eben auch der Bereich des sogenannten Crypto-Stakings immer interessanter, immer wichtiger. Also Crypto-Staking gewinnt an Bedeutung. Und deswegen möchte ich auch hier heute nochmals auf diese Thematik eingehen, weil ich zuletzt sehr viele Fragen von Lesern bekommen habe oder auch aufgrund meiner Aussagen im Video, Bitcoin ist keine Religion, dass ich der Börse Stuttgart vor kurzem gegeben habe. Also, für Privatanleger gibt es ja grundlegend mehrere Strategien, Erträge mit Kryptowährungen zu erwirtschaften. Also ich würde das jetzt mal konzentrieren oder fokussieren auf 4 grundlegende Strategien. Die erste Strategie ist das sogenannte Hodling. Also Kryptowährungen zu investieren und diese langfristig zu halten. Das kommt hauptsächlich ja aus dem Bereich des Bitcoins, also diese Bitcoin-Hodler, die eben sagen, kumuliere den Bitcoin, investiere in den Bitcoin und halte das langfristig. Diese Einschätzung, diese Strategie teile ich in ihren Erfolgsaussichten. Genau das verfolge ich hier auch. Grundlegend Kryptowährungen zu halten, zu investieren und aber auch zu diversifizieren. Dann gibt es weitere Strategien neben dem Hodling, das sogenannte Trading. Also nicht zu kaufen und langfristig zu warten, sondern eben aktiv versuchen, aufgrund von charttechnischen Mustern beispielsweise, aufgrund von Indikatoren aktiv zu traden. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja, und davon halte ich eben im Bereich der Kryptowährungen gar nichts, weil ich nicht glaube oder ich gehe nicht davon aus, dass das eben nachhaltig zu Erfolg führt. Die letzten Wochen mit den zahlreichen Trendbrüchen haben eben auch gezeigt, dass es enorm schwer ist, eben mit Kryptowährungen hier Gewinne zu erzielen. Und ich kenne keine nachhaltige Trading-Strategie oder einen nachhaltigen Trading-Bot auf Basis von Kryptowährungen, der hier nicht massive Risiken, auch Drawdowns, wieder mit sich bringt im Falle von dem exogenen Schock. Oder ich kenne ja einige, die eben short waren, eigentlich richtig positioniert waren im letzten Jahr, aber ihre Short-Positionen dann beispielsweise auf einer Kryptobörse wie FTX offen hatten und somit sind die Gelder auch weg. Das heißt, es bringt mir ja nichts, wenn ich richtig liege, aber ich bin bei der Kryptobörse, die untergeht, ja, dann geht meine richtige Position, die erfolgreich ist, auch mit unter. Das heißt also, Trading ist auch sehr, sehr schwer umzusetzen und aus meiner Sicht eben im Bereich der Kryptowährungen für die meisten Privatanlegern nicht effizient und somit auch nicht empfehlenswert. Wenn Sie selber sagen oder wenn einer das glaubt, das zu können und ein super Trader ist, herzlichen Glückwunsch, finde ich super, kann er das gerne so machen, aber grundlegend ist das meine Aussage, Trading mit Kryptowährungen stark zu hinterfragen, aufgrund dieser Märkte, die noch nicht besonders effizient sind und eben in vielen Bereichen auch ein komplett irrationales Verhalten an den Tag legen. Es ist ja auch schon schwer, mit ganz normalen Wertpapieren oder an den Devisenmärkten Trading zu betreiben. Erfolgreiches Trading. Die meisten Privatanleger, Sie sehen das ja auch immer auf den ganzen Warnhinweisen bei Brokern oder bei CFD-Brokern, wie viele Prozent der Privatanleger dort Verluste machen, 70, 80, 85% machen Verluste, nur ein paar wenige eben machen oder der weitaus geringere Teil macht eben entsprechende Gewinne. Ja, also Hodling Trading. Dann gibt es noch eine weitere Strategie, die ich eben aber auch nicht empfehle, nämlich Lending. Das heißt, das Verleihen von Kryptowährungen. Und da gilt eben für mich, genauso wie für Gold oder auch für Aktien, meine Aktien, in die ich investiere, strategisch, meine Edelmetalle, in die ich investiere, mein Gold, mein Bitcoin, in den ich investiere, das verleihe ich nicht. Das sind strategische Investments. Also Lending durch das Verleihen von Kryptowährungen Erträge zu erzielen, kann natürlich für manche Sinn machen, also so eine Art Stillhaltergeschäfte auch aufzubauen, aber auch für den klassischen konventionellen Privatanleger ist das nicht empfehlenswert. Und auch die jüngere Vergangenheit hat ja gezeigt, welche Risiken mit sich gebracht, das mit sich bringt, weil Lending vom Begriff her kann man ja ableiten, Lending heißt ja verleihen, hört sich jetzt schon etwas riskanter an, aber was haben denn Anbieter gemacht, zum Beispiel Nuri, die haben ja mit diesem Lending-Dienst Celsius zusammengearbeitet. Nuri war eine Kryptobörse, eine Handelsplattform, eine absolut tolle Handelsplattform. Auch Bitcoin und Ethereum haben die gehabt, ein Bankkonto. Dann haben sie eine Mastercard gehabt, die das Ganze eben mit kombiniert hat. Waren zugelassen, haben alle Lizenzen eben gehabt, haben eben im Krypto-Verwahrgeschäft dann auch mit unterschiedlichen Anbietern, die wiederum reguliert waren, zusammengearbeitet. Dennoch aufgrund dieser Partnerschaft mit Celsius aus Amerika, die in Insolvenz gegangen sind, im Zuge dieser Krisen des Jahres 2022 mit dem Höhepunkt der FTX-Pleite, sind dann eben gescheitert. Dadurch ist das Vertrauen natürlich auch in Nuri weggegangen und dieses Ertragskonto ist eben faktisch auch gescheitert. Aber Ertragskonto hört sich natürlich super positiv an. Hätte man das wirklich so genannt, wie es wirklich ist, nämlich Lending-Konto, dann hätten das wahrscheinlich viel weniger gemacht, weil Lending heißt verleihen. Ertragskonto hört sich ja an, super, ich tue da Bitcoin hin und dann bekomme ich eben Erträge auf den Bitcoin zurück. Dass das aber ein Verleihgeschäft ist, natürlich steht es in den Bedingungen drin, dieses Vertrages, den man dann ausfüllt bzw. anklickt und dann ist der bestätigt. Aber es haben offensichtlich die meisten oder sehr, sehr viele nicht gemacht. Und mir ist es auch in diesem Kontext untergekommen, dass ich ja Anfragen dazu bekommen habe, zu den Gefahren von Staking, das ja bei Nuri zum Tragen gekommen ist, weil hier jetzt meine Bitcoin weg sind. Da muss man ja ganz klar sagen, nein, das ist natürlich nicht der Fall. Der Bitcoin hat mit Staking nichts zu tun. Der Bitcoin basiert auf dem Konsensalgorithmus Proof of Work und das ist kein Staking-Coin. Deswegen, bei Nuri wurde das so verkauft, als wäre das eine Art Staking, aber das war eben ein Lending, ein Verleihgeschäft. Und dass ich da so viele Anfragen bekommen habe, Staking mit Bitcoin, also Staking und Bitcoin passt eben zusammen wie Teufel und Weihwasser. passt einfach überhaupt nicht zusammen, gibt es nicht. Technologisch unsinnig, ökonomisch unsinnig und juristisch eben auch unsinnig, weil es eben nicht der Fall ist. Aber hier hat es natürlich für sehr, sehr viel Verwirrung gesorgt. Positiv muss man aber erwähnen, trotz der Nuri-Pleite sind alle Assets, die dort hinterlegt waren, sowohl auf dem Bankkonto, sowohl die Ether als auch die Bitcoin, die nicht in dem Ertragskonto, in dem Lending-Konto angelegt waren, gesichert gewesen. Also da sieht man auch, dass eben die regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland, in Europa, die jetzt nochmal verstärkt wurden mit der MiCA-Regulierung, auch schon viele Vorteile mit sich gebracht haben. Also, kurze Zusammenfassung, wie kann man mit Kryptowährungen Geld verdienen? Grundlegend mal 4 Strategien: Hodling, Trading, Lending und Staking. Was empfehle ich ganz grundlegend von diesen 4 Strategien? 2, und zwar Hodling und Staking. Also, das ist jetzt mal die Zusammenfassung meiner einleitenden Worte. Und beim Thema Staking ist es eben so, dass Crypto-Staking jetzt natürlich ganz, ganz massiv an Bedeutung gewinnt. Warum? Ja, weil eben seit mittlerweile über einem Jahr eine ganz wichtige Kryptowährung stakebar ist, nämlich Ethereum. Bis vor einem Jahr war Ethereum ja noch weitestgehend, genauso wie der Bitcoin, auf dem Konsensalgorithmus Proof of Work basierend, also einem Arbeitsnachweis. Das heißt, durch Mining, durch sehr energieintensives Mining, durch hohe Rechenprozesse werden hier neue Kryptowährungen geschöpft, berechnet, in der Blockchain den Blöcken hinzugefügt. Und das ist der Konsensalgorithmus, eben Proof of Work, also ein Arbeitsnachweis durch die Arbeit des Minings über Hochleistungscomputer, ASIC-Miner, werden die eben generiert. Und jetzt, beziehungsweise im September 2022, hat dann Ethereum den Wechsel gemacht von Proof of Work hin zu Proof of Stake. Stake bedeutet Anteil, also von einem Arbeitsnachweis hin zu einem Anteilsnachweis. Und seither wird eben Ethereum nicht mehr gemeint, sondern eben gestaked. Und dadurch kam eben ein gigantisches Milliardenvolumen in diesen Staking-Markt und dadurch ist jetzt eben Ethereum auch für institutionelle Investoren interessant, dass sie sich eben auch an diesen Staking-Prozessen beteiligen, genauso wie das eben Privatanleger machen. Und beim Staking ist es eben so, dass sie ihre Kryptowährungen, also ihre Ethereum, ihre Ether in diesem Kontext, als Anteil dafür einsetzen, die Funktionalität der jeweiligen Blockchain als sogenannter Validator zu unterstützen, indem neue Blöcke hinzugefügt wurden. Und für diesen technologischen Vorgang erhalten sie dann eine Belohnung in Form von Staking Rewards, also von Staking Erträgen. Also beim Bitcoin ist es so, beim Bitcoin gibt es eben Mining Rewards, die eben durch den Mining-Prozess generiert werden. Und beim Staking gibt es eben diese Staking Rewards. Im Unterschied zwischen Mining und Staking ist aber Staking für jedermann umsetzbar. Also Sie können natürlich Mining auch umsetzen, indem Sie sich an den Mining Pool anschließen. Ob das dann effizient ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber beim Staking ist es eben so, dass Sie Staking ganz einfach mittlerweile umsetzen können, weil eben Kryptobörsen wie Coinbase, wie Bitpanda aus Österreich oder auch die Swissquote Kryptobörse SQX, also die über die Swissquote-Plattform zugänglich ist, mittlerweile eben Staking anbietet. Dennoch ist es so, dass Staking jetzt natürlich nicht risikolose Erträge generiert. Also ich lese das ja manchmal beim Thema passives Einkommen. Es gibt kein passives Einkommen im klassischen Sinne, weil sie geben ja immer eine Aktivität preis, selbst wenn Sie einen Lottoschein abgeben und Sie gewinnen ein paar Millionen mit diesem Lottoschein, haben Sie auch eine Aktivität getan, umgesetzt, nämlich Sie haben einen Lottoschein gekauft und dafür mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit eben eine Chance genutzt, einen Lottogewinn zu erhalten. Also überall, was Sie tun, gibt es kein klassisches passives Einkommen, sondern sie haben Risiken, die sie eingehen. Auch wenn sie zum Beispiel ein Aktienportfolio haben und sie erhalten dadurch Dividenden, dann sind diese Dividenden auch kein passives Einkommen, für das sie nichts tun müssen auf den ersten Blick. Ja, sie müssen dafür nicht arbeiten. Also all diese Dinge sind kein Arbeitseinkommen, aber es sind Kapitaleinkünfte und sie gehen ja auch ins Risiko, indem sie Aktien kaufen. Da können die Kurse schwanken, die Unternehmen können insolvent gehen und somit auch ihre Dividenden können ausfallen oder eben, wenn das Unternehmen pleite geht und sie halten keine Dividenden mehr und die Aktie ist auch nichts mehr wert, geht es auch bis hin zum Totalverlust. Also überall ist das Ganze mit Risiken verbunden und das Gleiche gilt natürlich auch für Staking. Und neben dem reinen Kursrisiko, also wenn ich eine Ethereum beispielsweise in Staking gebe, dann kann der Kurs fallen. Der kann steigen, der kann aber auch fallen. Also das Kursrisiko haben sie immer. Aber es lassen sich natürlich noch drei weitere Risikogruppen hier dazu bauen, beziehungsweise die sind vorhanden. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber man muss sich dessen einfach bewusst sein. Nämlich Betriebsrisiken, es gibt auch Währungsrisiken und es gibt eben Kontrahentenrisiken. Und auch institutionelle Investoren müssen sich eben diesen Risiken bewusst sein. Und das ist jetzt das Nächste, auf das ich hier eingehen möchte. Die institutionellen Investoren haben natürlich andere Prozesse wie jetzt ein Privatanleger, der vielleicht mal irgendwo was hört oder ein Hochglanzprospekt sieht oder denkt, ah super, Staking, bekomme ich eine super Rendite, das mache ich jetzt mal. Oder warum fallen so viele Menschen immer auf diese ganzen Betrüger rein, weil die halt immer tolle Versprechungen machen. Bei institutionellen Investoren reduziert sich die Wahrscheinlichkeit natürlich ganz, ganz signifikant, weil die andere Anforderungen haben und andere Abläufe. Also da gibt es Prüfungen, rechtliche Prüfungen, es gibt operative Prüfungen, was alles erfüllt werden muss, dass überhaupt Staking dann in Anspruch genommen werden kann. Kurz mal hier auch der Blick auf Staking. Wie gering ist das Volumen derzeit noch, beziehungsweise wie viel Potenzial besteht hier noch? Es gibt eben eine sehr, sehr gute Internetseite, die für alle, die Staking betreiben, beziehungsweise die für alle, die sich für Staking interessieren, interessant ist. Und zwar ist es das Portal stakingrewards.com. Also wenn Sie auf stakingrewards.com gehen, das sind auch Staking Explorer beinhaltet, da können Sie dann sehen, wie hoch ist denn das Volumen an gestakten Coins derzeit insgesamt? Also man sieht hier, der Global Staking Market Cap, beziehungsweise die Global Staking Market Cap, beläuft sich derzeit auf 94 B. Also es sind Billions, aber es gibt es ja im Deutschen nicht die Milliarde. Also es sind 94 Milliarden US-Dollar. 94 Milliarden US-Dollar. Da ist die Summe, das Volumen, das also im Bereich des Stakings derzeit platziert ist. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Summe, muss man ja auch sagen, wenn man sich mal die gesamte Kryptomarktkapitalisierung anschaut, die ungefähr bei 1 Billion liegt. Also dann sind rund 100, nicht einmal 100 Milliarden eben, ja rund 10%, die mittlerweile im Staking-Bereich platziert sind. Und die durchschnittliche Staking-Rendite, also hinweg über alle Staking-Kryptowährungen, die eben auf dem Proof-of-Stake-Konsens-Algorithmus basieren, die in Staking gegeben worden sind, die somit stakebar sind, liegt derzeit bei 5,75%. Und wenn man sich mal die wichtigsten Kryptowährungen anschaut, die stakebar sind, dann sind es an erster Stelle mit großem Abstand eben Ethereum, an zweiter Stelle Solana, an dritter Stelle Cardano, an vierter Stelle die BNB-Chain von Binance, an fünfter Stelle Aptos, sechster Tron, siebter Sui, an achter Polkadot, an neunter Avalanche und an zehnter Polygon. Also es macht auch immer mal Sinn, oder es ist ganz interessant, sich diese Website stakingrewards.com mal anzuschauen. Und wenn man jetzt mal die wichtigste Staking-Kryptowährung sich betrachtet, mit Ethereum, sieht man eben, dass das Staking Ratio bei Ethereum mittlerweile die 20% Marke deutlich überschritten hat und jetzt eben bei 21,73% liegt. Nur mal zum Vergleich, die Staking Ratios von Solana und Cardano. Bei Solana liegen die bei 71,84%, bei Cardano bei 63,29%, auch bei Aptos 84%, bei Sui 80%, bei Polkadot 48%, Avalanche 56%, Polygon immer nur bei 39%. Nochmals, Staking Ratio bei Ethereum 21,73%. Was heißt das jetzt? Also von allen am Markt befindlichen Ethereum, Ether, Ethereum ist die Blockchain, Ether ist die Kryptowährung, das Gas, der Treibstoff für das Betreiben der Blockchain von Ethereum, liegt also der Anteil der gestakten Coins nur bei 21,73%. Das heißt, hier ist noch enorm viel Wachstumspotenzial und aus meiner Sicht werden gerade viele Privatanleger und natürlich in Zukunft auch verstärkt institutionelle Investoren jetzt verstärkt Ethereum in der Zukunft staken. Und jetzt kommt eine ganz interessante Komponente dazu. Das Staking ist natürlich für einen institutionellen Anleger, genauso für einen Privatanleger, mit Risiken verbunden. Das heißt, der Kurs kann fallen. Beim privaten Anleger muss der das natürlich in seinem persönlichen Vermögensmanagement mit einplanen. Also was ist seine emotionale Risikotragfähigkeit? Also was ist seine monetäre Risikotragfähigkeit? Also wie komme ich mit der Volatilität klar, mit der Schwankungsbreite, wenn Ethereum stark fallen würde? Also wie passt das in mein Portfolio ganz einfach gesagt rein? Ein institutioneller Investor, der muss natürlich weitaus stärker rechnen und muss natürlich auch Stresstests durchführen. Das heißt, was passiert, wenn Ethereum stark fällt, ich aber jetzt Ethereum im Staking habe und hier einen gewissen Bondage-Zeitraum beispielsweise habe. Das heißt, dass meine Ether, die ich in Staking gegeben habe, beispielsweise 2 Tage geblockt sind. Und in diesen 2 Tagen, ich muss sie dann entstaken, wenn ich sie verkaufen will. Jetzt bricht aber die Welt zusammen. Es geht eine Atombombe hoch oder was weiß ich passiert. Dann muss ich in so einem Stresstest-Szenario als institutioneller Investor mir überlegen, wie kann ich dann mein Risiko absichern? Ja, und das geht beispielsweise über Short-Positionen, über Ethereum-Futures. Und deswegen sind die Zulassungen, die jetzt kommen oder aller Voraussicht nach kommen im Bereich der Ethereum-Futures etwas ganz, ganz Wichtiges. Und leider wird es in vielen Krypto-Blogs, YouTube-Videos und so weiter immer viel zu einseitig aus meiner Sicht beschrieben, nämlich im Bereich der Spekulation. Dass man eben sagt, ja toll, jetzt kommen diese Ethereum-Futures, jetzt können die Zocker eben long gehen oder sie können short gehen, ist ja alles richtig. Dazu sind Futures natürlich auch da. Die Futures bedingen aber viel weitere Aspekte, nämlich es sind regulierte Produkte, sodass auch institutionelle Investoren in diesen Markt eintreten können. Und hier kommt jetzt eben der Aspekt hinzu, dass man Ethereum Futures nicht nur zum Zocken nach oben oder nach unten verwenden kann, sondern zum Hedging, also zur Absicherung. Das heißt, ich bin jetzt ein institutioneller Investor, ein Family Office oder eine Pensionskasse oder ein Fonds oder ein Vermögensverwalter oder eine Bank, die eben hier Staking Service in Zukunft anbieten möchte. Ich möchte aber auch die Risiken unter Kontrolle haben, beziehungsweise ich möchte die Risiken klar berechnen können, was passiert bei einem großen Drawdown, also bei einem exogenen Schock, bei einem Marktzusammenbruch, wie hedge ich, wie sichere ich das Ganze ab? Dann kann ich das jetzt eben in Zukunft zumindest so machen, ich kaufe Ethereum, ich kaufe Ether, gebe die in Staking und gleichzeitig mache ich aber eine Short-Position, die ab einem gewissen Level wirksam wird und sichere meine Ethereum-Position, mit der ich Staking betreibe, bei der ich Staking-Rewards bekomme, ab gegen massive Einbrüche. Dadurch habe ich ein Risikomanagement und erst dadurch wird es mir überhaupt zugänglich, in Ethereum zu investieren und Staking anzubieten. Also das ist der ganz, ganz wichtige Aspekt und der muss eben mal stärker beachtet werden als dieses ganze. Das ist ja nur für Trader, diese ganzen Future-Produkte oder für Zocker. Nein, die sind in erster Linie auch in großen Voluminas für ganz konservative bzw. für institutionelle Investoren, die Risikoabsicherungsinstrumente auch benötigen. Und eine weitere interessante Entwicklung in diesem Zusammenhang ist eben, dass institutionelle Investoren noch einen weiteren Bedarf haben, sich gegenüber Risiken von Staking abzusichern. Und es gibt hier eben weitere Risiken, die lassen sich auch in drei Ebenen zusammenfassen, eigentlich ja vier, also das Kursrisiko ist klar. Das Kursrisiko lässt sich absichern durch entsprechende Short-Positionen bei Futures, wie ich es gerade beschrieben habe. Das Währungsrisiko, die Positionen notieren in US-Dollar. Wenn ich jetzt ein Investor bin aus dem Euro-Raum oder aus dem Schweizer Frankenraum, habe ich natürlich ein Währungsrisiko. Dessen muss ich mir erstens mal bewusst sein. Und zweitens, das Währungsrisiko lässt sich ja schon immer auch ganz einfach absichern, nämlich über entsprechende Devisentermingeschäfte oder Future-Positionen, Gegenpositionen in den jeweiligen Währungen, Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanada-Dollar, was es auch immer gibt, je nachdem, aus welchem Land ich als Investor komme und aus welchem Land ich den Bedarf habe, mich gegen das Währungsrisiko zu hedgen. Dann kommen aber zwei weitere Risiken beim Staking eben hinzu, und zwar das sogenannte Betriebsrisiko und das Kontrahentenrisiko. Beim Kontrahentenrisiko ist es so, also wenn Sie Ihre Kryptowährungen nicht selbst an Validatoren delegieren und Staking selbst über entsprechende Nodes betreiben, dann müssen Sie eben Staking-Pools nutzen, wie es zum Beispiel Kryptobörsen wie beispielsweise Bitpanda zur Verfügung stellen, die dann diese Staking-Dienstleistungen für Sie umsetzen. Und das ist für Sie als Privatanleger natürlich die beste Variante aus meiner Sicht, weil dadurch haben Sie natürlich die Möglichkeit, diesen ganzen technologischen Ablauf, der durchaus auch komplex ist, zu delegieren an einen soliden Anbieter, der eben das mit seinem technologischen Know-how und seiner Kompetenz umsetzt. Dennoch muss man auch betonen, das erste Gebot der Kryptowelt muss dadurch vernachlässigt werden oder ist dadurch eingeschränkt, nämlich not your keys, not your coins. Ich kann das dann nicht mehr selber verwalten. Also ich habe die Seeds, meine Private Keys, delegiere ich, muss ich vertrauen an einer Kryptobörse, wie beispielsweise Swissquote, Bitpanda oder Coinbase. Dadurch entsteht eben auch dieses Kontrahentenrisiko. Also ich muss einem Kontrahenten vertrauen. Und wenn ich es selber mache, also über ein Ledger beispielsweise, habe ich dieses Kontrahentenrisiko nicht, weil ich ja meine Keys, meine Seeds in der eigenen Hand halte. Für mich ist es dieses Kontrahentenrisiko im Bereich des Stakings vertretbar, wenn man das über regulierte Kryptobörsen macht, wie ich sie ja eben gerade genannt habe. Und darüber hinaus kommt jetzt ein weiteres Betriebsrisiko dazu, nämlich Betriebsrisiken. Also wenn sich Validatoren nicht regelkonform verhalten, dann können diese sanktioniert werden. Und die Höhe der Strafe, die hängt dann ab vom jeweiligen Blockchain-Protokoll und der Schwere des Vergehens. Also es sind jetzt technologische Abläufe. Also für den Fall beispielsweise, dass ein Validator seinen Knoten, also seinen Knotenpunkt, seinen Node, dass der vom Netz getrennt wird und nicht mehr am Konsensus-Algorithmus sich beteiligt, verliert dieser Validator einen bestimmten Prozentsatz seiner gestakten Coins. Und wenn Sie bei diesem Validator sind, somit Sie auch. Das ist dann eben eine Konsequenz, eine Strafe aufgrund eines sogenannten Liveness-Faults-Vergehens. Oder stimmt dieser Knotenpunkt eines Validators widersprüchlich ab, kommt es eben auch zu einer Bestrafung, in diesem Fall aufgrund eines sogenannten Governance Falls. Und daher ist eben die Auswahl eines vertrauenswürdigen Validators von ganz, ganz entscheidender Bedeutung. Es gibt mittlerweile ja auch Unternehmen wie die Deutsche Telekom, die betreiben auch Staking, die betreiben eigene Nodes, die delegieren auch an Validatoren, die integrieren Validatoren in ihr Netz. Und dadurch haben die natürlich auch eine sehr hohe Kompetenz, beziehungsweise da schauen sehr, sehr viele intelligente Leute drauf. Vergleichbar ist natürlich auch bei Bitpanda der Fall. Die haben natürlich eine Due Diligence Prüfung. Wie werden Validatoren ausgewählt und wie wird das Ganze umgesetzt? Dennoch ist es auch so, ganz offensichtlich, dass eben institutionelle Investoren weitere Sicherheiten benötigen auch in diesem Segment der Betriebsrisiken und der Kontrahentenrisiken. Und deswegen ist es jetzt auch eine weitere interessante Entwicklung, dass hier die Börse Stuttgart gemeinsam mit der Munich Re, also mit der ehemals Münchner Rückversicherungsgesellschaft, das Crypto-Staking weiter ausbaut bzw. einführen wird mit einer zusätzlichen Versicherung gegen diese genannten Betriebsrisiken, die auch genannt werden Slashing Risks, um Validatoren vor dem Verlust ihres investierten Kapitals zu schützen und somit natürlich auch den Endkunden, der eben einem Validator seine Kryptowährungen anvertraut, damit diese gestaked werden können. Und die Börse Stuttgart plant eben im kommenden Jahr, im ersten Halbjahr 2024, auch die Einführung von Staking Services, sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatanleger und dann eben mit dieser Versicherung, sodass dieses Betriebsrisiko nicht auf Null ist, aber abgesichert ist durch eben einen renommierten Anbieter wie die Munich Re. Und es wird jetzt dazu führen, nach meiner Erwartung, dass noch mehr Privatanleger Vertrauen gewinnen und sagen, okay, wenn das so sicher ist, ich kann das bei einer voll regulierten Kryptobörse bzw. bei einer Börse wie der Börse Stuttgart machen, die es schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt. Das ist alles reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Es gibt eine eigene Verwahrgesellschaft mit Blocknox und es gibt eine Versicherung gegen Staking-Risiken. Da bin ich davon überzeugt, dann werden es noch mehr Privatanleger machen und natürlich noch mehr institutionelle Investoren. Und derartiges wird natürlich dann auch dazu führen, dass ein institutioneller Investor sagt, ja Moment mal, wo mache ich jetzt Staking? Wenn es jetzt einen anderen etablierten Anbieter schon gibt, der auch Staking-Services anbietet, aber ohne Slashing-Versicherung, dann wird der faktisch dazu gezwungen werden, aufgrund des Wettbewerbs, aufgrund des Marktes, zu sagen, okay, ich muss auch so eine Slashing-Versicherung anbieten, damit ich nicht Kunden verliere, die ein noch höheres Sicherheitsbedürfnis haben. Und insgesamt, finde ich, sind es sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, die eben dazu führen werden, dass Banken, die ja auch ein großes Sicherheitsbedürfnis für ihre Kunden haben, dann Staking-Services in Zukunft verstärkt einführen können und ihren Kunden anbieten können. Und deswegen ist es eben so, dass ich davon ausgehe, dass die Nachfrage nach Staking-Dienstleistungen und das Crypto-Staking, so wie ich es ja in meinem Betreff heute geschrieben habe, in Zukunft signifikant an Bedeutung gewinnt, weil die Möglichkeiten steigen, die Alternativen steigen und vor allem die Sicherheitsoptionen steigen signifikant, die für viele Privatanleger ganz, ganz wichtig sind, weil mein Tagesgeld und mein Festgeld, das ich habe auf der Bank, das fällt ja auch nicht morgen aus, beziehungsweise wenn es ausfällt, dann habe ich ja auch eine Art Sicherheit, nämlich die gesetzliche Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro. Ob die dann in einem ganz gravierenden Fall auch wirklich zahlen kann, wenn das Bankensystem zusammenbricht, weil so viel Geld ist ja gar nicht vorhanden, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber im Bereich dieses Stakings findet die Kombination von sicheren Validatoren, Industrieunternehmen wie die Telekom, die daran teilnehmen, Knotenpunkte zur Verfügung zu stellen, regulierten Kryptobörsen, die das Ganze für ihre Kunden umsetzen, an die man das delegieren kann, in Kombination mit zusätzlichen Versicherungen, wie es jetzt eben die Börse Stuttgart mit der Munich Re abgeschlossen hat und dann die Einführung im kommenden Jahr plant. Das wird ein ganz, ganz bedeutenden Nährboden aus meiner Sicht liefern, dass eben Staking in Zukunft ganz, ganz groß an Bedeutung gewinnen wird und eben in die klassische Finanzwelt und in die klassische Bankendienstleistungswelt vordringen wird. Und ich erwarte, dass beispielsweise in naher Zukunft, wenn man dann zu einer Sparkasse geht oder zu einer Volksbank geht, dass man dann durchaus wählen kann, mache ich ein Tagesgeldkonto, mache ich ein Sparbuch, mache ich einen Sparbrief, mache ich ein Festgeldkonto oder stake ich mein Geld? Also hört sich jetzt noch total kurios oder irgendwie exotisch an, aber warum soll das denn nicht so funktionieren? Und hier kommt ja auch das, was ich schon in meinem Buch Cryptonomics geschrieben habe, zum Ausdruck. Es wird keinen Kampf geben oder einen Verdrängungswettbewerb zwischen alter Finanzwelt und neuer Finanzwelt, sondern Koexistenzmodelle und Kooperationen. Das heißt, die klassische Bankwelt, die wird nicht verschwinden und kaputt gehen, weil jetzt die neue Kryptowelt, die Bitcoin, Blockchain, Ethereum, weil das alles kommen wird. Nein, sondern das, was Sinn macht, das, was sich bewährt, das, was auch regulatorisch möglich ist und das, was natürlich auch von den Risikomanagement-Komponenten umsetzbar ist und integrierbar ist, das wird sich in der konventionellen Bankenwelt mit durchsetzen und integriert werden. Und dadurch wird das Ganze, diese Kryptowelt hin zu einer dezentralen Finanzwelt, zu DeFi-Systemen, auch ein weiter großes Wachstumspotenzial haben. Und nur so in diesem regulierten Rahmen macht es aus meiner Sicht auch Sinn. Weil was wollen wir alle nicht haben? Dass entweder wir fallen auf Betrüger rein oder es kommt zu solchen gravierenden Ereignissen wie bei FTX, hat ja auch was mit Betrug zu tun, aber auch nicht immer ist es geplanter Betrug, sondern es ist einfach auch häufig Missmanagement, weil eben keine Leitplankenregularien vorhanden waren und dann läuft eben alles aus dem Ruder. Und wenn das in einem regulierten Rahmen abläuft, dann ist sowohl Hodling als auch Staking für mich zwei ganz, ganz wichtige Säulen innerhalb der Kryptoökonomie, die in Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen wird, sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren. Und es ist intelligent, sich auch in diesem Bereich frühzeitig als Privatanleger zu positionieren. Ja, das von meiner Seite aus zu meinem heutigen Krypto-Podcast. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar interessante Anregungen an die Hand geben. Schauen Sie sich diese Staking-Thematik an. Schauen Sie sich öfters mal auch stakingrewards.com an. Dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie verändert sich das Volumen, wie sehen die Renditen aus, was gibt es da für Entwicklungen. Ich halte Sie natürlich im Rahmen von CryptoX auch weiterhin hier natürlich mit Rat und Tat und praxisnahen Umsetzungsempfehlungen auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Viele Grüße aus Mallorca und dann bis zur nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ihr Markus Miller.